Tollcast, dein Tolkien-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen neuen Folge vom Tollcast Nummer 136.
So, das geht steil heute auf die 137.
Ja, natürlich. Wir können auch vorher noch 136a, 136b, 136c machen, Doppel-A, keine Ahnung. Ja. Aber zu meiner Linken begrüße ich heute Jonas. Hallo Jonas.
Guten Tag.
Zu meiner Rechten begrüße ich Tobias.
Hallo Tobias. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben.
Und ich begrüße Annika. Hallo Annika.
Ja, auch euch einen wunderschönen guten Abend an alle da draußen und alle da drinnen. Schön, dass wir mal wieder zu einer Podcast-Folge zusammenkommen.
Ja, finde ich auch.
Freue mich schon, bin sehr gespannt auf die vielen neuen Themen, die uns heute erwarten. Haben wir einiges.
Madame, votre Cocktail.
Ha, merci garçon, merci. Ihr schafft das aber auch ohne mich, ne? Ich genieße jetzt hier noch meinen schönen Abend in beschaulichen Elsass in Frankreich und lasse es mich hier bei Flammkuchen und Cocktail ganz gut gehen. Ich wünsche euch allen eine ganz tolle Podcast-Folge, ganz viel Spaß dabei und grüße euch herzlich. Au revoir, à bientôt und bonsoir für euch alle da draußen.
Wo ist sie hin?
Ja, also ehrlich,
eben war sie noch da.
Eben war sie noch da, jetzt ist sie schon in Frankreich. Ohne Worte.
Mann.
Ja. Diesmal dienstlich oder nicht dienstlich, Tobias? Ich wusste es nicht mehr.
Nicht dienstlich.
Wobei,
ganz kurz, manche Familienfeierlichkeiten kann man durchaus auch als dienstlich bezeichnen.
Das stimmt, ja. Aber nichtsdestotrotz fehlt hier noch jemand. Und nachdem Jonas endlich von seiner Männergrippe genesen ist, leider ist Marie krank, die kommt heute nicht.
Nö.
Das heißt, ihr müsst heute mit uns drei alten Säcken foldiert nehmen.
Eine echte Männerrunde. Mehr Power.
Super, Jonas hustet und ja. Bitte überleb, ja?
Gerade so, ausnahmsweise.
Dann leg los, Jonas.
Ja, wir haben Feedback. Und zwar von Erik. Beim Besprechen der Tolkien-Tage wurden Vorträge und Lagergruppen erwähnt. Musikalische Beiträge wurden, wie leider so oft, vernachlässigt. Und damit meine ich nicht mich, es gibt dieses Jahr wirklich interessante Neuerungen. Der Aufwand, der hinter einer musikalischen Darbietung steckt, hat Erwähnung verdient. Da hat er natürlich vollkommen recht.
Da hat er vollkommen recht.
Ich würde sagen, kommen wir später zu, weil wir haben ja nicht nur Musiker nicht erzählt. Also es war ja auch, wir wollten ja auch keinem irgendwie auf den Schlips treten, wir haben einfach gemacht, wir schieben nachher nochmal einen Blog Tolkien-Tag ein und gehen dann gerne etwas ausführlicher drauf ein, weil es sind ja, wie gesagt, mehr Gruppen, die wir nicht erwähnt haben.
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Dann ein kurzes Feedback von Holium zu Folge 135. Es war wieder wirklich sehr inhaltsreich, sehr lustig und vor allem die Klage dieses Autors gegen Amazon war wirklich der Wahnsinn. Vielen Dank, Tobias, fürs Ausgraben und die nächtliche Arbeit. Das jetzige Konzept des Podcasts ist toll. Es ist wirklich eine sehr gute Mischung und auf meinen Autofahrten immer eine wunderbare Unterhaltung. Dankeschön.
Sehr gut, so soll es sein.
Vielen Dank.
Wie gesagt, nur beim Silmaria darf man nicht Auto fahren.
Beim Tolkast ist es akzeptiert.
Fëanor, nein.
Dann schreibt Neldoreth, es war wie immer ein Ohrenschmaus. Ein akustischer Schmackofatz. Schön, dass Anni wieder da ist und ich bin auch immer begeisterter, dass Marie jetzt auch fest mit dabei ist. Ich hoffe, Jonas hat das Dahinsiechen hinter sich gelassen. Falls nicht, an dieser Stelle gute Besserung. Ja, mehr oder weniger. Ich habe noch einen offiziellen Antrag. Tobias sollte nach seinen nächtlichen Recherchen nun auch in juristischen Themen jetzt auch offiziell den Titel Herr der Schriften erhalten. Ich kann euch wie immer nur für die tolle Arbeit danken und hoffen, dass ihr uns noch mindestens zwei weitere Zeitalter damit beglücken werdet.
Alle guten Dinge sind drei.
Ja, kriegen wir hin.
Ja, ja, sehr schön. Gerne mehr davon. Ich mag Bauchpinseln.
Ich bringe da mal einen Pinsel mit auf den Tolkien-Tagen, dann kann ich dir auch den Bauch pinseln.
Richtig. Wir brauchen da nur Schmand.
Bratfett am Bauch.
Kurz notiert. Aber auch wirklich kurz.
So, der Flammiffer Nummer 68 wurde verschickt. Ich habe im Discord schon gesehen, ein paar von euch haben schon bekommen, ein paar noch nicht. Sollte aber in den nächsten Tagen ankommen. Für die Gamer unter euch, Steam hat mal wieder stark reduziert. Und vor allem Tolkien-Computerspiele. Alles, wo es ums Thema Tolkien geht. Kaufen, 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 kaufen. Nächstes Thema, wieder ein Spiel. Was Fans über Magic the Gathering Herr der Ringe wissen müssen. TV Movie hat dann eine nette Seite zusammengestellt. Guckt mal rein. Dann wird es weitere Magic-Karten geben. Da haben wir zwei Links ausgegraben, beziehungsweise Tobias hat die ausgegraben, mit richtig coolen Motiven. Lobelia, Wizards Records und so weiter. Ey, das war zu früh, ich war noch nicht fertig. Das
tut mir leid. Vielleicht musst du einfach, wir sehen uns, ja? Vielleicht musst du halt einfach so einen Zack geben, so einen Fingerzeig, wenn ich drücken soll.
Ich laber einfach weiter. So, wir hatten schon mal so eine nette Infografik, wo es um zum Thema Tolkien einige Informationen gab. Und da gibt es drei weitere. Timeline of Galadriel. Dann gibt es eine Timeline zu Sauron, also dem einen Ring. Und eine nette Timeline zu den Silmarils. Feanor, nein! War doch richtig, ne, oder?
Ja.
Und vor mittlerweile 22 Jahren sollte vielleicht auch später herauskommen ein Tolkien-RPG, was aber nie veröffentlicht wurde. Da gibt's einen Artikel bei der GameStar und ein YouTube-Video zu. Guckt mal rein. So, das war's, ne?
Das war's. Dann kommen wir jetzt zu einem etwas, was wirklich ganz frisch reingekommen ist. Und zwar möchte Amazon es dieses Mal wirklich noch einmal wissen und versucht sich erneut in die Nesseln der Herr der Ringe-Fans zu setzen mit einem neuen Spiel. Ganz heiße Breaking News, Sekunde. So, Räusper ist weg, dafür liebe ich die Räusper-Taste. Amazon hat heute offiziell angekündigt, in Kooperation mit der Embassa Group ein neues Herr der Ringe-Spiel auf den Markt zu werfen. Ihr merkt schon, es wird heute eine sehr spiellastige Folge. Beim letzten Mal war es ja AI, heute kommen wir dann eher in den Spielebereich. Amazon hatte vor Jahren schon mal ein Rollenspiel angekündigt, was dann ja nach einer gewissen Zeit eingestampft wurde. Amazon besitzt ein eigenes Gaming-Studio und jetzt möchte man es wohl doch noch mal wissen und möchte im Prinzip ein Multi-Massive-Online-Game rausbringen. Das Team dahinter ist das Team, das New World produziert hat in den letzten 4-5 Jahren. Die sollen jetzt das neue Spiel machen über New World, was es für PC und Konsole gibt. Habe ich mich versucht, ein bisschen einzugucken mit Let's Plays und ähnliches. Stößt sehr auf gemischte Reaktionen pro und contra. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, was Amazon sich da überlegt. Es ist noch kein Name bekannt, es ist noch kein Datum bekannt. Wie gesagt, man weiß bisher nur, es wird ein neues Spiel geben. Man weiß, dass es für PC und Konsole veröffentlicht wird. Aber was jetzt genau der Inhalt ist, das steht noch in den Sternen. Da bin ich mal sehr gespannt.
Geht's da um einen Ring?
Ja, also das
könnte was sein, ne?
Also ich werf gerade noch mal im schnellen Blick in die Pressemitteilung, die wir bekommen haben. Also es ist halt einfach nur, Amazon Games entwickelt auch weiterhin intern Spiele und veröffentlicht qualitativ hochwertige Titel externer Studios, neben der erfolgreichen New World und Lost Ark, die auch weiterhin mit neuen Inhalten versorgt werden, befinden sich momentan 8 Projekte in Arbeit. Das neue Der Herr der Ringe-Projekt und dann halt noch diverse andere, die jetzt da nicht. Das wird auf jeden Fall in Amazon Studios in San Diego und Montreal in Entwicklung. Ich habe noch ein schönes Zitat. Es ist uns wichtig, den Spielern qualitativ hochwertige Titel zu liefern, ob es sich nun um Original IPs oder Spiele basierend auf langjährigen Publikumsliebling wie den Herrn der Ringe handelt, meint Christopher Hartmann, Vice President von Amazon Games. Es war lange Zeit unser Ziel unseres Teams, den Spielern eine frische Interpretation von der Herr der Ringe zu präsentieren und wir fühlen uns geehrt und sind dankbar, dass Middle-Earth Enterprises uns ihre ikonische Welt anvertraut haben. Wir freuen uns zudem, unsere Zusammenarbeit mit der Embassa Group nach unserem Tomb Raider Deal letztes Jahr auszuweiten, denn sie haben unter Beweis gestellt, dass sie ein exzellenter Kooperationspartner sind.
Super, ich hätte jetzt mindestens 7-mal Bullshit rufen können und zum 8-mal Bingo. Dann, großes Kino.
Dann lassen wir nochmal die andere Seite. CEO von Freemode, einer Tochterunternehmen von der Embassa Group. Die Welt von Mittelerde erweist sich weiterhin als unerschöpfliche Quelle für Kreativschaffende, Schrägstrich, Klammer auf, Einschub von mir, und sich das die Taschen voller Geld zu stopfen, Klammer zu. Amazon Games haben eine Leidenschaft dafür, immersive, beeindruckende Welten zu erschaffen, sowie Expertise in der Veröffentlichung von Games für ein weltweites Publikum. Unsere klare Ambition ist es, für diese IP die bestmöglichen Unterhaltungsprodukte zu erschaffen, Klammer auf, Einschub, damit sie uns richtig fett die Taschen voll machen, Klammer zu, egal, ob wir dafür interne Ressourcen nutzen oder ob wir uns den besten Partnern zusammentun, welche die Branche zu bieten hat und die unsere Bingo. Möglichkeiten ergänzen. Wir geben uns jede Mühe, ein MMO ins Leben zu rufen, das dem weitreichenden Universum von Mittelerde gerecht wird und das Spiel auf der ganzen Welt erfreut.
Ja, was soll da noch schiefgehen?
Ja. Also ich bin gespannt. Also ne, man soll ja nicht schlecht alles. Über Tote. Man soll ja nicht schlecht über Tote reden. Warten wir mal, was uns da erscheint. Wie gesagt, ich bin sehr zwiegespalten, wenn Amazon jetzt wieder versucht, da was zu machen. Also es soll auf jeden Fall ein AAA Open World Multiplayer Abenteuer in Mittelerde werden.
Das Problem ist, diese großen Konzerne, die haben tatsächlich nur das Ziel, sie wollen Geld machen. Logisch, jeder möchte Geld machen, um halt mit der Firma überleben zu können. Aber die kleinen Studios, wie soll ich sagen, die sind mit mehr Herzblut dran als diese Riesenkonzerne. Und das ist das, was mich halt daran stört, an Amazon im Moment, ja. Eifelsteiger schreibt auch, Amazon sollte jetzt mal liefern, ohne die Schnauze wieder zu weit aufzureißen. Aktuell sind das Beste von Amazon die Lieferfahrerin. Ja.
Alles klar, dann würde ich sagen, lass uns mal weitermachen mit kratzt mich, beißt mich, gib mir Tiernamen.
Schmetterling.
Nee, Tigerpüppi.
Nein. Es ist ja aus Gründen Schmetterling.
Ja, ist ja. Schon klar. Ich habe nicht ganz verstanden, warum dieser Schmetterling diesen Namen bekommen hat, weil nämlich eine neu entdeckte Schmetterlingsart ist nach Sauron benannt.
Nein.
Doch.
Gattung.
Doch,
nein.
Doch.
Gattung.
Die ganze Gattung sogar.
Ich meine, es ist eine Gattung, genau. Wissenschaftler haben eine neu entdeckte Schmetterlingsgattung nach dem Bösewicht.
Ja, das tatsächlich ist zumindest ist das Foto, was hier bei dem bei zwei der Links abgebildet ist, sehr auffällig, dass da halt diese Ringe oder Punkte, weiße Punkte mit schwarzem Rand sehen halt ein bisschen aus wie Ringe. Deswegen könnte es passen. Genau. Ja.
Na, also wisst ihr, warum solche Gattungen bekannte Namen etc. kriegen?
Nö. Damit man sich einfacher merken kann.
Nein. Der Grund ist ein sehr trauriger, weil meistens sind diese Sachen, also sie sind ja, wenn wir heutzutage noch Gattungen und Ähnliches finden, ist das ja schon sehr bemerkenswert. Heißt aber ja auch im Umkehrschluss, dass sie im Regelfall auch eigentlich so gut wie nicht mehr existieren. Und ja, stimmt, dementsprechend sind sie gefährdet. Und man versucht natürlich über sehr einschlägsamen Namen, ich meine, selbst wenn man nicht den Herrn der Ringe gelesen hat, würde man da draußen, ich glaube, 9 von 10 Leuten würden mir oder wissen, was mit dem Begriff Sauron anzufangen. Ja. Und allein durch die Tatsache, dass wir jetzt nochmal drüber reden, dass es irgendwie einen Schmetterling gibt, der den Namen Sauron hat, reden wir nochmal über ein Projekt oder über eine Gattung der Schmetterling, die vor dem Aussterben bedroht sind, nehmen dieses Thema, und wenn es nur für 10 Minuten ist, mal in den Fokus. Und sorgen so mit ein bisschen Aufmerksamkeit für Arten, die kurz vorm Aussterben sind. Weil auch hier ist es wieder der Fall. Die Art ist bekannt. Diese Gattung ist jetzt halt eben neu definiert worden, anhand unter anderem auch der DNA der Tiere. Und sie schreiben nämlich auch, diesen Schmetterlingen einen ungewöhnlichen Namen zu geben, hilft dabei, Aufmerksamkeit auf diese zu wenig wahrgenommene Gruppe zu lenken, sagt die Schmetterlingskuratorin Bianca Hürtas vom National History Museum der PA Meldung zufolge. Also das ist halt, und darum würde ich sagen,
ja.
Haben wir auch unser... Ich hätte schon fast gesagt, unser Coverbild fertig. Also in Anbetracht der Tatsache, dass wir natürlich die AI generieren lassen, habe ich euch mal was in den Chat gepackt.
Apropos, es gibt schon einen Sendungstitel-Thread?
Natürlich gibt es schon einen Sendungstitel-Thread. Ich habe auch noch, ich habe 2 machen lassen, wobei ich die halt eben schöner finde, die ich euch geschickt habe. Aber da können die anderen ja schon mal drüber abstimmen, was sie sagen. Aber ich finde, in Anbetracht der Tatsache, dass wir hier wieder von artenberaubenden und Bedrohten reden, kann man das ruhig mal machen.
Das Interessante ist, es gibt ja neben Schmetterlingen gibt es auch einen Mistkäfer, einen Frosch und einen Dinosaurier, der nach Sauron bezeichnet ist.
Aha.
Heißt der Dinosaurier dann Dinosauron? Okay, der war schlecht.
Also das sind keine 5, das sind 10 Euro in die Dad-Joke-Kasse.
Gut, dass Anni und Marie nicht da sind.
Dinosauron. Ich sehe schon, das wird hier noch irgendwie zum Sendungstitel.
Was? Ah ja, also nee, leider nicht. Oh, Moment, der Dinosaurier heißt, wo schreibt ihr denn mal diesen blöden Namen in diesem Artikel?
Was machst du denn?
Ein Sauroniops ist der Dinosaurier anscheinend.
Ja, finde ich aber Dinosauron schöner.
Finde ich auch besser.
Ah, alles klar.
Wollen wir mal weitermachen?
Ja, kommen wir zum Hauptthema. Talking-Tage.
Wupp, wupp.
Wie lange noch?
Ja, nicht mehr so lange, wa?
Nicht mehr so lange. In anderthalb Wochen knapp sind wir schon da, Tobias, ne? Und in 2,5 Wochen sind die schon.
Ja, also die Talking-Tage. Es gibt nur noch absoluteste Restpostenkarten. Vom 2. Juni bis 4. Juni sind die Talking-Tage am linken Niederrhein.
Wir müssen ja mal darauf hinweisen, es gibt in ganz Deutschland Tolkien-Tage, aber wenn wir jetzt von den Tolkien-Tagen reden, dann ist es jetzt erstmal die Veranstaltung am linken Niederrhein, vom Stammtisch linker Niederrhein.
Und da wir beim letzten Mal in manchen Augen vielleicht ein wenig geschlammt haben, würde ich sagen, öffnet doch einfach mal ihr zwei die Seite tolkientag.de, dann hat man ja auf der Veranstaltung und dann ist es relativ einfach. Ich mache die Darsteller, Johnny die Künstler, Jonas die Musik, ich die Präsentation, Johnny die Gastronomie und Jonas
Moment,
die Händler.
Moment. Wo warst du erst gerade?
www.tolkientag.de.
Ja, ist schon klar.
Auf der Veranstaltung, in der Hauptnavigation. Da kann ja jeder nachgucken, welche Gruppen es gibt.
Warst du. Gut.
Bei den Darstellern haben wir Baumwacht, Buntvolk, Custom Empire, das kleine Königreich, die freien Völker, die Mittelerdigen, Dúnedain Germanys, Elder Cosplay, Enorandrim, Erod of Eastmark, Fellowship, Friesenteam Rheingold, Geulerhaufen, Herr des Westens, Kamelfarm am Niederrhein, Krieger aus Harad, Larb-Elben, Mupasch Mudorob, habe ich mit Sicherheit falsch ausgesprochen, den Tolkien-Stammtisch Rheinhessen, Wandelbar und zum Heblischen Golge.
Alles klar, da mache ich die Künstler weiter. Künstler: Anna Jäger-Hauer, Christina Fischer, Daniel Nachbauer, Helmut Paul Dohl, Jenny Dolphin, Mina Kieslich, Stefan Bleil, das Tattoo-Studio Lebende Kunst und Thor Faustkanger.
Musiker sind auch zu Gast, und zwar Marcel Winkler, Down Sirion, Kaspar und Karl Reif, Verus Viator, Erik Tönshoff, Formatio Kupfergold und das Orchester des Ponte Musikvereins.
Präsentationen haben wir 1983 bis heute Mittelerde auf PC und Konsole, Armbrustschießen für Kinder, Auenland, Modellhäuser, Didelic Entertainment, da kommen wir gleich drauf, Der Falkner, Der Freimarkt, Die Knappenschule, Kartenlegen mit Herren der Ringe Tarot, Lego Mina Theorit, Minecraft, Middle Earth, Modellbaugruppe 50.000 Orks und die Sport- und Freizeitbogenschützen.
Ja, und jetzt kommen wir zur Gastronomie. Die Champignonpfanne, das echte 1420er von Fleuter, der Brezenbäcker, der Zwergengrill. Grillen die Zwerge? Auch nicht schlecht. Mal probieren. Die Hanfbäckerei, die Hobbitbäckerei. Oh, wie schmecken denn Hobbits? Gaumenjubel Flammkuchen, Gaumenjubel Flammlachs, Gaumenjubel Tüftenbretterei, Langos Kutsche, Salamidealer, Sams zum schmutzigen Löffel, Seneca-Krebs, Süßkrämerei, Vignazzi.
Und dann sind natürlich auch noch ein ganzer Haufen Händler vor Ort. Unter anderem Alex Felle, Alexander van Gestel, Kruppmanns, Ananda Naturmode, Ars Westfalica, Irie Works, Barbarenbeute, Best in Slot, Der Bortendrache, Bunker 158, Damanas kreatives Gestalten, Der Metmann, Der Würfelmeister, Die Seifensiederin, Edition Rote Drache, Elbenboutique, Elegance of Crafting, Fantasy Schmuck, Feder und Buch, Florenz Lederkunst, Grumpy Geeks, Günther von Meldorf, die Hobbit-Presse Klett-Cotta, der Hobbit-Hunter Bookshop, Hornarbeiten, Johann der Krämer, Lebensbaum, Lords of Dale, Ludwig Pöltl Pfeiften, Mad Hammers, Magic Wotan, Masken und Bodypainting Claudia Kitscher, die Mistelfee, Mushroom Pendant, der Mythalon Store Leipzig, René von Rossenbergs Tolkien Shop, Rheingold Gewandungen, Robert Vogel, Roxys Firlefanz, Runkelstein, Schwert und Krone, Steinswerk, Töpferwaren Christina Mohn, Turanspiele, Verenas Zierrad, Schmiede, Vermünzt und Zugesägt, Jings Fantasy Schmuck und der Zauberfeder Verlag.
Und weil es so schön war, springen wir schnell noch eben zu den Gästen. Da machen wir die gleiche Reihenfolge. Die Referenten sind unter anderem Andreas Zeilinger, Betty Fink, Dr. Frank Weidenreich, Dr. Oliver Bittlow, Friedhelm Schneidewind, Josephine Pilz, Marcel R. Aubron-Bülles, Mück Jung, Peter Jordel, Stefan Servus und Tom C. Winter.
Dann haben wir auch YouTuber zu Gast. Artco, Mythen aus Westernis und Tolkien erklärt.
Podcaster, Antenne Wetterspitze, der Herr der Ringe pro Minute, der Tollcast, Einschlafen in Tolkiens Welt, Hör die Ringe, Ringcast, Silmaria, Smalltalk, The Prancing Pony Podcast, Tolkien in 5 Minuten, Tollkühn Podcast und der Tollkühne Wächtertalk.
Da fehlen aber einige von uns. Zu. Und als Special Guest haben wir noch Damiri die Knappheide. Ihr habt ihn schon mal gehört. Das ist der Loremaster von Daedalic. Tandaniel, der Geschichtenweber, und William Fliss. Da hatten wir es in der letzten Woche, glaube ich, auch schon drüber.
Mhm.
Ja, also ihr merkt, es wird unglaublich viel geboten. Wie gesagt, Daedalic wird da sein und wird sowohl eine ausführliche Präsentation haben mit dem Loremaster, aber auch das Spiel auf allen verfügbaren Geräten zum Anzocken vor Ort haben. Das heißt, ich glaube, das kommt ja eine Woche oder anderthalb vorher offiziell raus. Eine Woche, also am 25. kommt's raus und am 2. oder bis am 3. kann man es dann ja schon auf den Tolkien-Tagen spielen. Wer sich das Spiel also erstmal in Ruhe angucken möchte, kann das natürlich ebenfalls auf den Tolkien-Tagen tun. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf.
Auf jeden Fall.
Ja, wir sind irgendwie auf der Hauptbühne am Samstag, wenn ihr uns hören und sehen wollt. Ich weiß nicht, ob ich das im Vorgespräch gemacht hatte, aber ich habe ja noch so eine Kleinigkeit gegönnt, wie so ein Starlink, damit ich auch immer überall gutes Internet habe. Ich habe mir jetzt noch einen
Rucksack. Das haben wir im Tech-Palantir haben wir das thematisiert.
Ja. Habe mir jetzt noch einen Adapter gekauft, weil das blöde Teil kann nur WLAN und das will ich nicht. WLAN ist noch einen schönen Rucksack und eigentlich, als ich das Annie erzählt hatte, meinte sie so, ist das ein Rucksack, wo man die Schüssel mit transportieren kann oder ist das ein Rucksack, dass du die Schüssel im Prinzip da drauf baust und überall da, wo du stehst, du Internet hast. Dann dachte ich mir so, okay, die Frau traut mir alles zu.
Damit es ideal funktioniert, brauchst du einen Helm und die Schüssel muss oben auf den Helm drauf, damit die immer schön ausgerichtet ist.
Ja, wie sie sagt, der Rucksack, da mit dem Stiel nach oben, wo es dann halt eben drauf ist. Und da war ich sofort.
Nein. Im Rucksack ist der Akku.
Ah, okay, gut. Nein, also wie gesagt, ich freue mich wie Bolle. Für uns geht's am Pfingstsonntag los. Johnny ist von Pfingstsonntag bis Pfingstmontag da. Und dann ab Mittwoch war das, glaube ich, ne?
Mittwoch, ja. Also je nachdem, wann das Zelt gebaut wird.
Jonas ist am
ab Dienstag voraussichtlich.
Ja, und das wird geil.
Dienstag bis Mittwoch bin ich wahrscheinlich da.
Ah, du bist also nicht beim Helferfest dabei?
Nein, da muss ich wieder an die Uni.
Ach. Soll ich dir eine Entschuldigung schreiben?
Ja, bitte. Da müsste ich nämlich auch diese blöde Präsentation nicht halten.
Welches Thema?
Ach, wir sollen ein Schulungskonzept erarbeiten und vorstellen.
Ach so.
Wir schreiben dir eine Entschuldigung mit, hat er schon auf den Tolkien-Tagen gemacht, hat wunderbar funktioniert. Einfach ein Sternchen.
Ja.
Das ist nochmal zu präsentieren, das funktioniert nicht. Das war so geil, was er geliefert hat.
Ja,
da kommt
kann
keine,
man nicht wiederholen.
Nee, da kommt keine Präsentation dran.
Ja, finde ich gut. So machen wir das.
Also, wenn ihr da draußen uns live sehen wollt, ich meine, eigentlich sind die Tolkien-Tage ja nur dafür da, dass wir live auf der Bühne spielen können. Holt euch vielleicht noch kurz vorher die DTG-App, die es gibt, die verwandelt sich am 3. oder am 2. verwandelt die sich in die Tolkien-Tage-App wo ihr alle wichtigen Informationen drin findet. Ihr erkennt mich, ihr erkennt Johnny, Jonas. Werdet ihr mit Sicherheit auch erkennen. Und bei Annie müsst ihr halt einfach den Blick nach unten richten, dann findet ihr sie auch.
Nicht petzen, bitte. Nicht petzen.
Wie gut, dass Annie keine Podcasts hört. Bin ich mal sehr gespannt auf die Tolkien-Tage. Und ich hatte es ja im Tech-Palantir gehört, die Folge kommt dann auch die nächsten Tage raus. Oder ist vielleicht, wenn diese Folge rauskommt, schon rausgekommen. Aber ich freue mich schon wie ein Kleinkind auf Weihnachten.
Es und, wird wieder viel Arbeit sein, aber ja. Wunderbar. Die ganzen Bekloppten wiedersehen. Und wie schon mal, wie haben wir es ausgedrückt? Auf den Tolkien-Tagen sind die Nerds die normalen Leute.
Und eine große Ankündigung habe ich Leuten hören, wird es noch geben.
Wo?
Was? Ja, jetzt aber.
Genau.
Aber jetzt aber.
Nein, jetzt nicht.
Obwohl.
Nein. Wir können aber mit einem anderen Thema weitermachen, jetzt wo die Stimmung so schön hoch ist. Hat einer von euch in den letzten Tagen auf seinem iOS-Gerät mal ein neues Spiel installiert? Johnny, Jonas.
Du meinst so sowas von EA?
Ja.
Nein.
Nein.
Ihr Glücklichen. Auf meinem Mac,
aber das ist ein anderes Spiel.
Okay.
Ich habe so meine Probleme mit EA-Spielen.
Ja. Man könnte diese Kapitelmarke auch nennen, EA hat es verkackt. Wobei, nein, um Gottes Willen. Sie haben genau das gemacht, was wir erwartet haben.
Stimmt. Dementsprechend haben sie es verkackt.
Ich habe das Spiel, als es rauskam, installiert. Wir saßen auf dem Sofa und Annie guckte so rüber. So, was spielst du? Ist das neue Spiel, was rausgekommen ist? So, neues Spiel. So, ja, hier, EA. The Lord of the Rings Heroes of Middle-Earth. So, okay, dann haben wir es gespielt, haben wir es angespielt. Und dann, Leute, das ist so schlecht. Es ist so hanebüchend. Und wie ich rausgestellt habe, während der Recherche, ist es fast eine 1:1 Kopie eines anderen Spieles, das sie haben, halt nur mit einem anderen Skinset. In-App-Käufe zwischen 99 Cent und 100 Euro.
Wow.
An und für sich ist das Spiel kostenfrei. Wow. Aber man kann natürlich diese ganzen Add-on-Pakete kaufen.
Da stellt sich jetzt die Frage, ist das Spiel auch ohne In-App-Käufe halbwegs spielbar oder nicht? Weil oft ist es ja so, dass
auch
einfach
nicht,
ohne...
Es ist mit Sicherheit auch mit In-App-Käufen nicht spielbar. Also die Idee hinter dem Spiel ist eigentlich, dass du dir deine Gefährten zusammen erspielst und dass du sie entsprechend aufrüsten und leveln kannst. Und du levelst sie im Prinzip in Kämpfen gegeneinander. Und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich habe irgendwie 10 Kämpfe gemacht, alle nach dem gleichen Muster ablaufen. Die Figuren springen komplett hinterher, metzeln und gehen wieder zurück. Dann kommt die andere Seite, kommt auf dich zu, metzelt und geht wieder zurück.
Rundenbasiert, ja.
Ja, aber weißt du, es ist so optisch so unglaublich schlecht gemacht. Und ich habe wie gesagt 4 oder 5 Runden gespielt. Es war immer exakt das gleiche Setting. Immer 2 Runden. Es war immer auf der Wetterspitze. Du läufst dann zwar auf einer Karte weiter Richtung Bruchtal, sollst halt dahin, aber du hast immer wieder bei all den Spielen war es der gleiche Hintergrund. Und dann denke ich mir so, also so wenig Liebe oder Inspiration oder Kreativität für ein Spiel hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ich bin ja eigentlich jemand, der gerade so Free-to-Play-Games gerne auch mal ein bisschen länger zockt. Ich habe dann noch überhaupt kein Problem, mal irgendwie für so einen kleinen Season-Pass ein paar Euro in die Tasche zu schmeißen, weil als Entwickler weiß ich, dass das Entwicklungsgeld kostet, dass die Unterhaltung des Spieles, also das Servergeld kostet, die Wartung etc. pp. Ich bin ein Mensch, der gesagt hat, wenn ich mir ein Telefon habe, das irgendwie 18.000 Euro kostet, dann kann ich mir auch mal für 5 Euro im Monat so einen Season Pass holen. Aber ich habe dieses Spiel an dem Abend gespielt und seitdem noch nicht mal mehr das Bedürfnis gehabt, dieses Spiel auch nur zu starten. Also dieses Spiel ist für mich gefühlt so, also um es in Relation zu setzen, im Vergleich zu Die Ringe der Macht, andersrum, Die Ringe der Macht ist zum Vergleich zu diesem Spiel, ich komme auch gleich noch auf eine sehr schöne Szene zu sprechen, eine originalgetreue Buchverfilmung.
Wow.
Ja.
dann bist du auf einmal, dann du bist auf dieser Szene, du kämpfst, wie gesagt, es ist auch echt optisch nicht, finde ich, nicht wirklich schön zum Ansehen. Also jetzt nichts Uniques, nichts, was man nicht schon 30 Trillionen Mal gesehen hat. Da hat mich ja dieses asiatische Mittelerde-Spiel, was da vor 2 Jahren noch rauskam, sehr fasziniert. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Rise to War. Das war vom Game-Prinzip interessant, ja. Das war von der Grafik interessant. Auch das ist ein Free-to-Play-Game. Du kannst dir da so einen Season Pass kaufen, kannst das Spiel aber auch wunderbar ohne Season Pass spielen. Also Rise to War ist wirklich zu seiner Zeit, ich spiele es auch seit einem Jahr nicht mehr, weil Maschinengreifen die Zeit fehlt. War ein Spiel, das ich echt mehrere Seasons gespielt habe. Da ging so eine Season auch, ich glaube, immer so 2 Monate. Das waren irgendwie 15 Euro. Ich sag so, für 2 Monate eine gute Unterhaltung sind mir 15 Euro allemal wert. Du hast dann so eine Szene, dann kommt Arvi und Anni guckte auch nur so und ich sagte irgendwann noch, atme. Weil dann taucht auf einmal Arvin auf und dann wird Arvin von einem bösen Geist besetzt und Arvin sagt, das ist nicht Arvin, wer bist du? Und dann muss man irgendwie gegen Arvin kämpfen und sie töten, damit sie wiederbelebt wird. Und ich dachte mir so, ey Leute.
Wow.
Für mich hört sich das so an, als hätte EA mal wieder mitgekriegt, oh, da gibt's einen neuen Trend, schnell draufspringen.
Ja.
Ja.
Wenn man sich auch die Kritiken anguckt, also es ist relativ zwiegespalt, also es ist relativ gut halbiert zwischen 5 Sterne und 1 Stern. Das Ganze ist halt, also in Deutschland mit einer 3,6 im Google Play Store und Dings möchte ich dann, ich glaube auch irgendwie unter 4 im App Store. Und das ist halt echt so ein Spiel, wo ich denke, ich hab's angespielt, ich hab's versucht, aber ich glaube nicht, dass mir jemals so langweilig sein wird, dass ich das nochmal spiele.
Hajo fasst es ganz gut zusammen. Das klingt nach komplettem Unsinn.
Ja.
Ja, ja, aber bei EA sind ja nicht die Gamer, das sind eher so die Marketing-Leute. Und ich habe das Gefühl, dass so die Marketing-Spezialisten so den Kontakt zur Basis, zu den Gamern so mal eben so komplett verloren haben. Und das ist so traurig. Müsste ja nicht sein.
Ja.
Naja. Ach ja.
Dann würde ich sagen, wenn EA schon am Rad dreht, Jonas.
Dann drehst du jetzt auch am Rad.
Soll ich das auch mal machen?
Ardapedia Roulette. Deine Quelle für Nerdwissen.
Brief, 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 Brief.
Mordor, Mordor, nein. Mordor, Mordor.
Lago Brandyfuß. Original Lago Brandyfoot ist ein Haarfuß, der nur in der Serie Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht vorkommt. Wey. Zeitangaben. 2. Zeitalter. Folgen Hobbits Haarfüße. Beschreibung. Lago Brandyfuß und seine Frau Goldblume Brandyfuß leben mit einer nomadischen Gruppe von Haarfüßen in Rhovanion, östlich des Anduin. Lago ist Radmacher und der Vater von Eleanor Brandyfuß. Das war's schon. Quellen Prime Video.
Ja, vielen lieben Dank. Da würde ich sagen, machen wir weiter.
Gehen ja, passt ja auch geil.
Genau, also war ja hier eine Steilvorlage für die nächste, nämlich gibt es mal wieder ein paar Amazon-News.
Oh ja. Ja.
Und zwar auch richtig geile. Und zwar starten möchte ich mit euch über, zum Start möchte ich mit euch über ein Making-of, das Ari, also A-Doppel-R-I, die Firma mit Amazon produziert hat. Das ist ein Making-of, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe, mit viel Behind-the-Scenes, Bildmaterial, mit vielen Interviews, aber immer schön getrennt. Auch immer schön diese Überblendung, wie etwas entsteht, wie etwas aufgenommen wurde, was dann noch nachbearbeitet wurde. Und zwar wird in diesem Film im Prinzip der Director of Photography genommen, was wohl auch der jüngste seines Fachs ist. Und der war zuständig für die 7., 8. Folge, wenn nämlich nicht alles, entweder war das 7., 8. oder 6., 7. Ich meine aber 7., 8. Und als Keyframe haben sie sich rausgesucht, die Szene, nachdem der Schicksalsberg explodiert ist und alles im roten Licht getaucht ist. Und die haben dann so ein bisschen, also sie haben wirklich rotes Licht verwendet. Sie haben dann auch versucht, draußen alles mit rotem Licht zu machen. Und dann meinten sie auch, sie sind dann so auf komplett interessante Sachen gestoßen, dass zum Beispiel das Gehirn irgendwann versucht, wenn es weiß, dass etwas nicht farblich passt, die Farbe anzupassen. Also wenn ich weiß, etwas ist grün und es ist aber durch eine Rotverschiebung, also durch eine Beleuchtung, wird das eher grüner. Und ich weiß aber, dass es, keine Ahnung, wie gesagt, blau, dann kann das Gehirn das relativ schnell, einfach umswitchen und ja, verarscht sich im Prinzip selbst. Und sie hatten wohl das Problem, dass sie irgendwann die Menschen anfingen, das Licht grünlich wahrzunehmen, weil die Augen und das Gehirn versucht haben, den immensen Rotstich, den es überall gab, rauszurechnen.
Ja. Oh, okay.
Was natürlich gerade im Color Grading, wenn du einheitliche Bilder haben möchtest, echt ungeil ist, wenn dein Gehirn anfängt.
Ja.
Und du regelst danach, damit halt alles vermeintlich der gleiche Rotton hat. Und dann gab es auch eine Szene, das zeigt auch, dass trotz aller Kritik an der Inhalt der Serie doch mit unglaublich viel Liebe zum Detail gearbeitet wird. Und zwar könnt ihr euch erinnern, als sie im Prinzip den Berg rauflaufen, die Königin ja blind ist und Isildur fragt, wo sein Sohn ist.
Genau.
Von Anfang, von unten bis nach oben, haben sie sich 7 Keypoints überlegt, an dem das rote Licht wird in 7 Abstufungen immer heller, um halt im Prinzip um zu symbolisieren, dass sie da rauslaufen. Und das ist mir gar nicht aufgefallen, weil es so natürlich wirkte. Also wenn du ja irgendwo bist, wo es irgendwie etwas Unnormales ist und man sich irgendwie dran gewöhnt oder halt im Prinzip rausgeht. Mein bestes Beispiel ist dafür immer der 13. Krieger, wo sie ja alle im Prinzip eine Sprache sprechen, die er nicht versteht. Und man versteht die Sprache dann wirklich nicht. Und je länger der Film dauert, umso mehr Fetzen von dieser Sprache kriegt man mit, weil natürlich die Hauptfigur diese Sprache, wenn man permanent mit solchen Leuten unterwegs ist, ja auch lernt. Sehr notgedrungen und auf sehr einfache Art und Weise. Das hatte ich da auch so, wo ich so dachte, ist schon cool, wie sie das im Prinzip so mit so vielen Steps.
Auf jeden Fall haben sie sich für das Making-of mit Ari natürlich einen absoluten Spezialisten geholt. Ari natürlich für Kameras, Objektive und Licht für Filme seit Jahrzehnten quasi ein Qualitätsstandard. Und das hätte man natürlich alles auch digital machen können. Fast. Es ist immer besser, wenn es in echt auch die richtige Beleuchtung hat. Und kannst davon ausgehen, dass da Batterien von Scheinwerfern standen. Das ist schon interessant, wenn du bei so einer Produktion zuguckst, was da an Technik aufgefahren wird. Ich kann verstehen, dass das Zeug so teuer ist. Aber da steht auch eine Menge Krempel.
Ganz kurz, mit Batterien meint Johnny nicht Akkus, sondern im Prinzip eine Armada an Lampen.
Also 10, 20, 50, Hunderte, die dann halt die natürliche Beleuchtung dann halt simulieren. War sehr gut. Viel besser, als man das digital überhaupt machen kann.
Und sie hatten die Szene, als sie im Dorf waren, das ist in einer riesengroßen Halle gedreht worden, mit Diffusor und also wirklich ein, auch für Nicht-Technik-Fans, ein höchst interessantes Video. Und was ich cool fand, was im Prinzip ja fast nur so in einem Nebensatz gesagt haben, alles, was produziert wurde, wurde in die Cloud geschickt. Das heißt, sie haben im Prinzip einen direkten Uplink zum S3-Bucket, also wieder wie natürlich bei Amazon Inhouse. Das ist so die Daten, aber Ari hat mittlerweile Softwarelösungen, dass sie halt filmen können und dass sie sich austauschen können mit jemandem. Sie drehen in Neuseeland und der Color Grader, der also dafür sorgt, dass die Farbeinstellungen überall stimmen, sitzt in San Francisco. Und sie können in Echtzeit sehen, was er ändert, dadurch, dass die ganzen Daten in der Cloud liegen. Und das fand ich halt auch so faszinierend. Und ich weiß nicht mehr, wer das genau von Ari war, meinte, es ist der erste Film oder die erste Serie, die im Prinzip komplett in der Cloud gelagert wurde. Um halt überall
schon faszinierend.
Ja.
Und für solche Kameras produzieren viele Gigabyte innerhalb von kürzester Zeit. Da brauchst du einen ordentlichen Uplink.
Gut, Glasfaser und Co. geschenkt. Also,
ja.
Aber auch, wie gesagt, aus technischer Sicht, also man könnte jetzt eine Tech-Palantir-Folge draus machen, aus technischer Sicht höchst interessant, auch mit diesen ganzen Metadaten und Co. Also es sind 17 Minuten, wenn man mal wirklich einen schönen Eindruck hinter die Kulissen haben möchte, empfehle ich es euch. Ist auch, auch wenn es nicht Video des Monats ist, habe ich es euch mal in die Playlist der Deutschen Tolkien-Gesellschaft mit Video des Monats gepackt. Bleiben wir beim Thema Amazon.
Wird gestreikt.
Ja, und dann.
Ja, mal wieder.
das fand ich sehr faszinierend, weil das ein wenig anders läuft als in Deutschland. Wenn es denn mal tatsächlich in den USA eine Gewerkschaft gibt, was ja gar nicht so einfach ist, weil man sieht das immer wieder an Apple oder Amazon, dass sie versuchen, eine Gewerkschaft zu unterbinden. Es gibt die Gewerkschaft für Autorinnen und Autoren. Und da ist es wohl tatsächlich so, wenn du Mitglied in dieser Gewerkschaft bist und die Gewerkschaft zum Streit aufrufst, dann darfst du gar nicht arbeiten. Also in Deutschland, es gibt ja noch diesen Begriff des Streikbrechers. Es kann ja auch irgendwie sein, dass man bei der Deutschen Bahn streikt, aber trotzdem kommen einige Bahnfahrer zur Arbeit und fahren die Loks. Aber da darfst du irgendwie tatsächlich nicht arbeiten. Du darfst also keinerlei Tätigkeiten nachgehen, die irgendwie mit der Autorenschaft zu tun hat. Und Amazon befindet sich gerade, irgendwie sind noch 16 Drehtage oder 17 für die zweite Staffel. Und das heißt, dass die beiden Produzenten nicht anwesend sein dürfen am Set. Und das ist, fühlt sich ein bisschen so an, wie als ob der Schiedsrichter beim Fußball den Trainer für ein Spiel auf die Bank gesetzt hat. Auf die Tribüne, nicht auf die Bank. Aber angeblich soll die zweite Staffel rechtzeitig fertig werden. Das lässt sich natürlich jetzt auch sehr einfach sagen, weil es keinen Veröffentlichungstermin für die zweite Staffel gibt. Und von daher ist alles rechtzeitig. Sie wollen ja, jetzt auf jeden Fall, ja?
Im Prinzip wissen wir ja gar nicht, wann es weitergeht. Dieses Jahr, nächstes Jahr, keiner weiß was.
Ja, also wenn ich mir überlege, sagen wir mal noch 16 Tage, sagen wir einfach mal der Einfachheit halber bis zum 1. Juni. Dann wären es für die komplette Post-Production, wenn man jetzt wieder den 2. September annimmt, also sagen wir mal den 2. Juni, dann hast du von Juni auf Juli, von Juli bis August, von August bis September und in 3 Monaten den kompletten Schnitt, Special Effects und allem, was dazugehört, runterzureißen, Niemals. Das tust du dir nicht an.
Nein.
Ich weiß nicht, wäre es mal gut zu wissen, jemanden vom Fach, wie lange bei einer Serie da im Prinzip die Post dauert. Die werden natürlich, also natürlich werden sie auch zwischenzeitlich schon was gemacht haben, aber so dieser finale Schnitt geht ja erst später. Das war aber noch nicht alles. The Fellowship of Fans haben berichtet, dass eine für uns alte Bekannte sich ins zweite Zeitalter zu Amazon verirren möchte. Und zwar soll ihren Informationen zufolge niemand Geringeres als Kankra vorbeischauen.
Oho.
Na, da bin ich ja mal gespannt.
Ja, ich weiß nicht, ob sie damit das Nicht-Zeigen, den Namen vergessen, der Urspinne, die mit Melkor zusammen im Prinzip die zwei Bäume.
Ungoliant, oder?
Genau. Ob sie damit irgendwie klar machen wollen, dass sie irgendwie Nachkommen von Ungoliant ist und so. Also da bin ich mir sehr gespannt drauf, ob das stimmt. Und
haben die Rechte da dran?
Ja, also an Ungoliant nicht, aber an Kankra natürlich, weil sie haben die Rechte an dem Hobbit, dem Herrn der Ringe und die Anhänger.
Stimmt.
Und da Kankra im Herrn der Ringe vorkommt.
Passt.
Ja, ist interessant. Und was ebenfalls interessant ist, und damit können wir dann auch gleich den Amazon-Blog schließen, ist, dass Amazon eine Verleihfirma gegründet hat, die Amazon MGM Studios, also die Verleihfirma Amazon MGM Studios, und jetzt überlegt, das ist natürlich gerade für all die interessant, die kein Amazon Prime Abo haben, originale Titel, die bei ihnen liegen, zu lizenzieren, damit diese irgendwann in, vielleicht was wie bei, erstmal vielleicht bei Sky, also beim Pay-TV-Sender landen und dann irgendwann auch im Free-TV zu sehen sein werden. Ich bin dann nur gespannt, wie viele Werbeunterbrechungen es dann gibt. Aber das ist jetzt auf jeden Fall ein Schritt, den Amazon macht, der doch überraschend ist, weil man sich ja bisher immer gewehrt hat, die Filme noch anderweitig zu vermarkten. Aber klar, man hofft dadurch natürlich auf zusätzliche Gewinne.
Geld.
Sonst würden sie auch kein Spiel produzieren. Also irgendwo muss das Geld ja wieder reinkommen.
Mhm.
Es bleibt auf jeden Fall wie immer spannend.
Eine Mithril Origin Story, auch nicht schlecht. Talanda, super.
Ich hoffe auf jeden Fall, wir bekommen eine Kanka, die eher an die Peter Jacksons Filme und nicht an das Shadow of War Spiel angelehnt ist.
Okay.
Da war sie als Frau zu sehen.
Ach so.
Und nicht als Spinne. Ich pack da mal einen Link in den Discord.
Oh ja.
Das ist schon sehr wild.
Ja. Das.
Ja.
Ja. Akzeptiert, das ist wild. Das passt überhaupt nicht.
Aber Von wem ist das Spiel Shadow of War?
Ich weiß gar nicht, von wem das war. Das kam, das ist schon ein paar Jährchen alt. Ich glaube, 2017 kam das raus oder so.
Ach, ich dachte,
das war der Nachfolger von dem ersten Teil, der hieß.
Ich dachte, das wäre EA gewesen. Aber es ist Monolith.
Ja.
Ja. Ja, jetzt, wo du es sagst, ja.
Wir Horts versaut. EA.
Genau, Shadow of Mordor war der erste Teil und Shadow of War dann der zweite.
Jemine.
Ja, wieder Sorgentropf schreibt, dass es ein super Spiel war. Mag sein, dass das Spiel selber okay war, aber das Thema mit Kankra ist jetzt irgendwie komisch. Ich habe es nicht gespielt, ja, kann ich nicht beurteilen. Ne?
Ich habe es auch nicht gespielt, aber gerade die Gegnermechanik soll wohl ziemlich besonders gewesen sein, die sich dann auch an Begegnungen erinnert haben und die dann aufgegriffen haben und so. Also es hat schon auch viel, viel gut gemacht, glaube ich, so was man gehört hat. Aber Sexy Kankra ist halt einfach eine Sache.
Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Was auch so eine Sache ist, ist das Video des Monats, das ich euch mitgebracht habe.
Oh ja.
Habt ihr euch schon angeguckt?
So ja, es ja, ist
ganz,
so toll.
Ganz grob.
Dann kannst du vielleicht uns ungebildeten Johnny erklären, wer Wes Anderson ist.
Wer ist Wes Anderson? Wie soll ich das erklären?
Ein Regisseur, oder?
Regisseur, Produzent, Regisseur. Und der macht, wie soll ich sagen?
Was sind da so Filme, die er produziert hat?
Jetzt sagst du was.
Budapest Hotel fällt mir da jetzt gerade ein.
Das ist das erste, was mir... Ist nicht auch hier die Tiefseetaucher mit
The Life Aquatic, ja, genau.
Ja, Wes Anderson hat einen ganz besonderen Stil. Der ist, ich weiß nicht, wie man den beschreiben kann, aber der ist so, ja, so wie in dem Trailer, den wir hier sehen.
Die Shots sind meistens relativ symmetrisch aufgebaut. Mhm. Dann relativ pastellig meistens, die Farben gehalten.
Ja, Bill Murray spielt immer mit.
Aber jetzt meistens?
Gefühlt immer.
Owen Wilson?
Oh ja, stimmt.
Wow.
Und das ist so eine ganz besondere Stimmung, die der produziert. Irgendwas zwischen melancholisch und super skurril.
Super skurril trifft aber jetzt auch das, was ich euch mitgebracht habe. Nämlich hat er das Ganze in Middle-Earth produziert, The Lord of the Rings by Wes Anderson Trailer, The Whimsical Fellowship. Dazu muss man jetzt sagen, es war nicht Wes Anderson, der das gemacht hat, sondern George Refuge, der mit iJourney sich geschnappt hat und der macht AI-Filming.
Mhm.
Und der hat auf YouTube diverse Videos, der hat zum Beispiel auch Harry Potter in dem Style ist vor 6 Tagen rausgekommen und hat bereits irgendwie über 100.000 Aufrufe. Und wie gesagt, das sind so Produktionen, wo ich mir denke, das kann auch AI. Es ist ganz witzig. Mhm. Ich würde mir den Film nicht angucken wollen, also nicht in der Machart, wie sie haben. Hier ist mal der Link drin. Das ist aber schon mal Bill Murray direkt am Anfang. Es ist aber auf jeden Fall unglaublich gut gemacht. Es gibt Szenen, da ist es relativ schnell klar, dass es AI ist. Aber es gibt auch wirklich gute Szenen, wo es nicht sofort auffällt. Und es ist halt eine schöne Interpretation. Ja. Das Teil hat ja schon 1,7 Millionen Aufrufe und ist also durch die Community, wahrscheinlich habt ihr das eh schon alle gesehen, ziemlich cool.
Owen Wilson als Sauron, sehr geil.
Es ist super.
Warte mal, wer war das jetzt?
Christoph Waltz als
Saruman. Und Willem Dafoe als Smeagol. Der ist so gut.
Und Benicio del Toro als Gimli.
Das würde auch passen, finde ich.
Auf jeden Fall.
Ben Stiller spielt Boromir.
Mhm.
Also
Timothy Chalamet als Frodo.
Und Owen Wilson als Sauron.
Genau. Oh, Lord of the Rings als Quentin Tarantino-Film. Auch nicht schlecht.
Hau gleich mal in den Chat rein. Habe ich noch nicht gesehen. Dann gibt's diese Woche.
Nee, Naria hat es gepostet gerade.
Ja, super. Ist gerade im ich pack's gleich mal ins Bett mit dazu.
Genau, What If is The Lord of the Rings created by Quentin Tarantino. Packen wir euch auf jeden Fall auch auf die Playliste. Video des Monats beim Toycast. Ich hoffe.
Talanda, ich freue mich auf die Woody Allen-Variante. 3 Stunden Elronds Rat. Geil.
Aber auch das ist The Lord of the Rings, also hier dieses von Quentin Tarantino, ist ebenfalls mit
eine AI, ja.
Nein, mit Journey, also auch wieder die gleiche AI, die es produziert hat. Mensch, guck mal, zwei Videos zum Preis von einem.
Wahnsinn, hier bekommt man auch noch was fürs Geld.
Ja.
Und wir haben zu dritt eine Sache geschafft.
Yeah!
War das, was du meintest?
Genau.
Wir haben zu dritt ein Horn geschafft. Da würde ich aber sagen, Jonas, ich hoffe, das Chlor macht deinem Hals nichts aus.
Das kriegen wir hin.
Termine.
Am 2. Mai ist ein Vortrag von Andreas Zeilinger in Würzburg.
J.R. Tolkien. War.
Der 2. Mai war schon. Der Online-Stammtisch im Discord war dann auch schon.
War auch schon.
Aber im Moment ist gerade jetzt live Tolkast, Tolkien auf die Ohren.
Ich würde sagen, da hat Johnny nicht gut gearbeitet.
Stimmt, ich habe es reinkopiert, aber haben wir die ersten beiden nicht weggenommen. Sorry.
Oh. Ich hätte es nicht gemerkt. vom 18. bis 20. Mai findet statt die Fantasy Basel in der Schweiz und die Metropolcon in Berlin. Vom 2. bis 4. Juni die Tolkien-Tage am linken Niederrhein und vom 27. bis 30. Juli das Tolkien-Thing auf dem Rittergut Lützen-Sommern. Vom 11. bis 13. August das Elbenwald-Festival in Cottbus. Und vom 25. bis 27. August das Mittelerde-Fest AT in Österreich. Und vom 30. bis 3. September das Ochsenmut in Oxford.
Gibi.
Wunderschön.
Perfekt. Da würde ich sagen, lass uns mal ganz kurz eben aufs Ting zu sprechen kommen. Da gab es ja jetzt ein paar Neuigkeiten. Gibt es eher ein neues T-Shirt-Design, das wir euch präsentiert haben? Wer jetzt also von den Teilnehmenden doch noch ein T-Shirt haben möchte, kann sich, ich glaube, noch bis kurz einen Blick in den Kalender werfen.
Moment.
Programm muss fertig steht sein.
Steht im Pad.
Nee, ich hätte es mir, glaube ich, auch alles mal in den Kalender eingetragen. Also hatte ich zumindest vor. Aber Johnny guckt eben nach, also da hat man jetzt noch die Möglichkeit, sich das neue Design zu bestellen. Das ist nämlich jetzt vollfarbig. Es sind 4-0 Druck. Auf dem Rücken, die liebe Anke hat uns Telperion und Laurelin gemalt. Und das gibt's auch auf dem Rücken. Passenderweise hat sie das Ganze rund designt, weil dieses Jahr wird es, und ich glaube, es hat gerade jemand Buttons gesagt, wird es personalisierte Buttons geben für alle Leute, die teilnehmen. Buttons. Muss zwar noch neuen Aufsatz kaufen, weil die 38 mm doch ein wenig sehr klein sind.
Dafür wahrscheinlich.
Es ist übrigens der 2. Juli.
Gut, bis zum 2. Juli habt ihr noch Zeit zu buchen. Und wer jetzt denkt, ist doch eh ausverkauft. Nein, dadurch, dass ja die Gastgesellschaft abgesagt hat, kurzfristig und wir keinen Ersatz gefunden haben, haben wir diese Plätze natürlich jetzt freigegeben. Das heißt, aktuell gibt es noch 7 oder 8 freie Plätze fürs Ting. Wer jetzt also doch noch zum Ting möchte, sollte schnell sein und sich einer der letzten handverlesenen Plätze raussuchen und melden. Weil wir jetzt ja auch Buttons haben, finde ich, kann man auch wunderbar kennzeichnen, wer ein Ersti ist. Und damit kommen wir zur dritten News zum Tolkien-Ting. Und zwar wird es dieses Jahr, ich weiß nicht, ob wir das hier jetzt schon offiziell besprochen haben, wird es ein Patensystem geben.
Ja, genau. Das ist das erste Mal jetzt, dass wir sowas machen, ja.
Nein, ob wir es in der Sendung schon besprochen hatten, das war die Frage.
Nee, haben wir noch nicht gemacht.
Ich glaube nicht, ne?
Nee.
Es gibt also die Möglichkeit für alle über 16, die schon mal da waren, die können sich dann demnächst, dann kommt auch nochmal eine separate Mail an alle, können sich fürs Ting, die angemeldet sind, können sagen, sie würden gerne ein Pate sein, ob für ein oder für zwei Hobbits. Und wer zum ersten Mal dabei ist, was ja gar nicht so wenige sind und über 16 ist, kann sagen, ich hätte gerne ein Istari als Wegbegleiter aus dem gemütlichen Auenland, um das gemütliche Auenland zu verlassen, so rum und zum Ting zu kommen. Und Sinn und Zweck ist es im Prinzip, Leute, die das erste Mal da sind, schon mal mit Leuten in Verbindung zu bringen, die schon mal da waren, wo man also so ganz häufig so fragt mit, an was muss ich denken, was für Tipps gibst du mir, etc. Also Sachen, die man auf der persönlichen Ebene viel besser klären kann. Aber auch an den ersten Tagen auf der Veranstaltung, ich will jetzt nicht sagen, an die Hand nehmen, aber schon irgendwie sagst du, hör zu, hier ist die Location, brauchst noch etwas, sprech mich einfach an, du weißt Bescheid, also ich weiß Bescheid, du kannst mich jederzeit alles fragen. Weil wir sind zwar eine sehr, sehr offene und sehr familiäre Gruppe, dennoch haben wir auch innerhalb dieser Gruppe natürlich Grüppchen. Und je nachdem, wie introvertiert man ist, fällt es einem schwer, sich jetzt zu einer nach außen hin vielleicht nicht den offensten Eindruck machenden Gruppe sich dazu zu gestellen. Und so passiert es halt relativ schnell schon Richtig. Mal, dass man einfach so dasteht und so dieses familiäre Gefühl vielleicht erst so am letzten Tag wirklich mitkriegt. Und das ist natürlich sehr schade. Und theoretisch kann man sich meines Wissens nach bei jeder Gruppe und so immer dazusetzen, immer mitquatschen. Wie gesagt, wir sind 120, 130 Personen. Das ist sehr überschaubar.
Trotzdem sieht es nach außen halt so aus. Guck mal, die Leute sehen sich teilweise ein ganzes Jahr nicht. Und die freuen sich, dass sie sich endlich wieder sehen. Und dann rotten die sich sofort in irgendwelche Grüppchen zusammen. Und da sieht es natürlich für Neulinge etwas schwierig aus, da von Anfang an reinzukommen. Es ist nicht unbedingt so, aber es sieht halt so ein bisschen so aus. Und dafür das Patensystem.
Korrekt.
Ja, hi auf Fraction. Sie wäre dabei. Wo kann sie sich denn als Pate oder Istari oder Berater melden?
Dann hat sie wahrscheinlich gerade nicht zugehört. Ich sagte, man kann sich demnächst melden. Dazu bekommt jeder, der angemeldet ist, nochmal eine E-Mail. Es kommt als erstes die Button-Geschichte. Die wird wahrscheinlich dann morgen fertig sein und veröffentlicht, dass man sich für die Buttons anmelden kann, weil man kann ja zum Beispiel auch sagen, ich möchte jetzt nicht irgendwie Tobias M. Eckrich drauf einen Button haben, sondern einfach nur der Unterstrich. Das heißt, man hat die Möglichkeit, die Button halt auch mit seinem eigenen Nickname zu betiteln, wenn man jetzt nicht seinen klassischen Namen haben möchte. Und vielleicht noch interessant, wir bieten nicht nur diese klassischen Steckpinne an, die man sich im Prinzip ja dann durchs Gewand stecken müsste, sondern wir bieten sie auch mit einem Magneten an für die gewandungsfreundliche Befestigung.
Oho.
Und da kann man sich halt eben auswählen. Standard ist natürlich Vorname, Nachname, Nadel. Wenn man aber sagen möchte, ich möchte aber gerne lieber Magnet haben und oder ich möchte lieber Taupe drauf haben, der Unterstrich, keine Ahnung, dann trägt man das halt einfach da ein. Und dann wird das auch schon und dann werden die halt produziert und dann gibt es die bei der Anmeldung. Und fürs Internet ist auch gesorgt, wie gesagt, wir haben jetzt einen Satellitenschlüssel, damit sollte es hoffentlich eine stabilere Internetverbindung geben.
Ja, vor allem zur MV ist das ja wichtig, ne?
Ja, da muss ich mich immer noch drum kümmern. Ich weiß nur echt nicht, wann.
Ja, wir wollten das ja zusammen machen, dass ich das dann gleichzeitig teste, während du dann da...
Ja, aber ich muss die Sachen erstmal aufsetzen.
Ja, das ist das Problem, ja.
Ach ja.
Ja.
Ihr Lieben, habt ihr noch was?
Außer, dass es nicht mehr lang ist bis zum Tolkien-Tag.
Aber sehr lange bis zur nächsten Sendung.
Oh ja.
Vor allem Live-Sendung.
1, 2, 3, 4... Ihr hört uns hier auf diesem Kanal erst in 5 Wochen wieder.
Jo. Ja, zwischendurch sind wir auf den Tolkien-Tagen. Das ist am also
19. Juni.
Genau.
Das ist übrigens auch der internationale Tag der Fassbrause.
Okay.
Sagt mir mein Kalender.
Sowas gibt's?
Ja, anscheinend. Sagt mir mein iPhone-Kalender. Ich weiß nicht, warum er mir das sagt, aber er sagt mir das. Anscheinend habe ich mir das mal eingetragen.
Ist Fassbrause eine Marke oder ist das eine Getränkegattung?
Nee, das ist eine Gattung, glaube ich.
Okay. Ja, genau.
Aber es gibt halt eine Firma, die diese Gattung als Namen hat.
Nee.
Doch, es gibt auch Fassbrause als Getränkename.
Ja, aber ja, gibt es von mehreren.
Ganz vielen halt Herstellern gibt es das.
Okay.
Markus fragt, ob es schon das persönliche Programm online zusammenstellbar ist. Nein, noch nicht, weil wir noch nicht das Programm final geschoben haben. Das machen Annika und ich. Und das werden wir normalerweise Ende Juni, Anfang Juli machen, weil wir müssen ja...
Jolly, das kann ich dir ganz genau sagen. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche.
Ich suche gerade in der Liste, wo es ist.
Also... Ihr habt die Möglichkeit das sehe ich gerade nicht. Auf jeden Fall, das Programm wird am 16. Juli fertig sein. Ab dem 17. Juli habt ihr die Möglichkeit, euch für Programmpunkte, die eine eine Anmeldung bedarf, also wo es zum Beispiel nur begrenzte Plätze gibt, habt ihr Zeit, euch vom 17. bis zum 23. Juli anzumelden. Am 23. Juli ist dann auch die Deadline für den Shuttle-Service. Am 24. wird dann anhand der Einreichung von euch der Helferplan fertig gemacht. Am 25. packt die Orga ihre 7 Sachen und am 26. geht es für uns dann schon Richtung Lützensommern.
Genau, da haben wir noch ein bisschen was zu schieben. Die Programmeinreichungen waren netterweise wieder umfangreich. Es wird schwierig, aber kriegen wir hin.
Ah, guck mal, ein Mehrbettzimmerplatz ist schon weg.
Na.
Wer von euch war das?
Gut, wenn ihr nichts mehr habt, biegen wir ab in die Postshow. Suchen noch den Sendungstitel raus, der dieses Mal sehr spärlich
kurz
ist.
Kurz und knapp.
Also da sind die Einreichungen wirklich traurig.
Oh.
Und,
aber ein paar schöne Sachen sind dabei.
Dann gucken wir uns jetzt mal an, was diese Sachen sind. Danke für die kurze, nette Männerrunde. Und bis in 5 Wochen habt eine unglaublich geile, tolkieneske Zeit.
Tschüss.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.